Ja, vor allem, das sind ja so komische schwarze Balken.
Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt natürlich
Thomas von Stetten.
Und uns beide, beziehungsweise die Shows dieser Sendung, findet man auf www.guerillashow.de natürlich. Thomas, wir haben ein spannendes Thema mitgebracht.
Ein spannendes Thema. Ich habe mitgebracht zwei Zahlen. 1080 und 720. Die beiden Zahlen, die du beim letzten Mal noch nicht erklären wolltest, aber jetzt in der Sendung als Einstieg für uns im Bereich Videomarketing.
Ah, vielleicht noch einen kleinen bisschen Ausblick. Also wir werden heute über die Formate sprechen. Wie du sagtest, diese Zahlen, die geheimnisvollen Zahlen.
Wir werden über 1080 und 720 erzählen, Carlos, so wie du es mir gesagt hast.
Auch das werden wir tun. Wir sprechen über die geheimnisvollen Zahlen und außerdem darüber, wie man so ein Video auf so ein Portal lädt, worauf man da achten muss. Und es hat ein bisschen miteinander zu tun, deswegen haben wir bei der letzten Show auch den Cut gemacht. 1080p und 720p sind Formate, also Größenordnungen. Das P steht für für Progressive natürlich. Es gibt auch noch das Format Interlaced. Interlaced ist so, wie Fernsehen ausgestrahlt wird. Da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe. P ist Progressive, sieht besser aus oder benötigt auch mehr Speicherplatz. Und 1080p, das ist die Größe. Nämlich der User da draußen kennt das vielleicht viel eher als Full HD.
Sehr gut, das habe ich schon oft gesehen, auf Videoplattformen oder anderen Bereichen. Und das passt ja perfekt zu dem Ganzen, was wir die letzten drei Folgen gemacht haben. Wir haben darüber gesprochen, wie man eine Produktion von Videos plant, wie man so umsetzt, wie man Sachen entwickelt, wo man darauf achten muss. Und da wir jetzt alles mit der Software geschnitten haben, müssen wir genau diese beiden Entscheidungen treffen und dann auf eine Plattform hochladen.
Genau, wenn wir nämlich beim Exportieren sind, müssen wir uns überlegen, in was für einer Größenordnung wollen wir denn überhaupt exportieren. Und es gibt natürlich auch wesentlich geringere Breiten als die, die ich jetzt genannt habe. Also man kann auch mit 360p zum Beispiel exportieren. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber 1080, das ist Full HD. Das ist das, was die meisten Fernseher heute können. Dann gibt es eben die 720p, das nennt sich HD Ready. Ist ein bisschen kleiner. Und alles Mögliche darunter gibt es eben auch. Was diesen beiden Formaten gemein ist und was ich auch jedem empfehlen würde, das ist immer beim Hochladen angekommen, ist auf jeden Fall in 16:9 herauszugeben, also im Breitbandformat.
Aber mussten wir die Entscheidung nicht schon treffen, wenn wir es aufgenommen haben? Du kannst auch keinen Film in 4x3 aufnehmen und dann 16:9 ausgeben. Das wird ein bisschen unproportional.
Doch, dann schneidest du halt weg. Schneidest du halt weg.
Aber das geht, ja?
Ja, du kannst das nachträglich verändern, aber du hast natürlich recht. Im Prinzip triffst du diese Entscheidung zu Beginn, wenn du die Kamera auswählst und das Format, in dem du aufzeichnest. Aber wir haben es bisher nicht erwähnt, deswegen dachte ich, bringen wir es jetzt an der Stelle einfach unter.
Okay, prima. Wir können ja immer Rückblicke machen. Also, wir sind bei 1800 natürlich und bei 16:9.
Ja, 16:9.
Das ist Breitformat, ne? Das ist genau das, was alle unter Breitformat verstehen. Und was auch heute Standard ist auf den Videoportalen.
Das ist vor allen Dingen das, was der Nutzer erwartet von mir.
Okay, dann sollten wir auf jeden Fall die Erwartung des Nutzers auch dieses Mal erfüllen, weil das schon mal der erste positive Einstieg.
Genau, also Breitbandformat, das erwartet der Nutzer, das erwartet im Prinzip aber auch ein Portal wie YouTube. Also wir werden uns, denke ich, mal ein bisschen um YouTube herum bewegen bei dem Hochladen. Das erwartet auch ein Portal wie YouTube im Prinzip, dass man das hochlädt. Und wer jetzt heute noch ein Video in 4:3 Format, also dieses alte normale Format, hochlädt, das sieht auch gleich altbacken aus.
Ja, vor allem, es sind ja so komische schwarze Balken dann irgendwo positioniert, was ja auch nicht so schön ist, ne?
Definitiv. Thomas, wenn wir jetzt also das Ganze exportiert haben, wir hatten in der Sendung zuvor schon gesagt, am besten als MP4. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße und das möchte ich jetzt auf YouTube hochladen. YouTube haben wir jetzt ausgesucht. Es gibt natürlich noch andere Portale wie Vimeo, wie BlipTV, Dailymotion, Metacafé und weiß ich nicht was. Also es gibt ganz viele Portale. Wir haben aber speziell YouTube ausgesucht.
Weil es einfach die größte Reichweite hat. Weil es auch die meisten Themen umfasst und weil die meisten Nutzer auch dieses Portal einfach kennen. Und wir gehen erstmal dahin, wo die meisten Ströme sind.
Genau, und das ist auf YouTube, der zweitgrößten Suchmaschine. Zumindest in Deutschland, ich glaube auch der Welt.
Also zumindest ein Riesending.
Obwohl der Welt muss ich zurücknehmen. Auf jeden Fall in Deutschland, zweitgrößte Suchmaschine.
Ich glaube, dem Video macht das mal gar nichts aus.
Genau, also wir gehen auf YouTube und brauchen, um auf YouTube zu gehen, natürlich erstmal einen Nutzerzugang, einen Account.
Das ist nämlich das ganze Ding, was ihr müsst.
oder was ihr verstehen müsst, diese Plattform gehört Google. Und jetzt sagt Google, wir wollen erstmal von euch oder von dir deinen Google-Account haben, damit loggst du dich ein und dann kannst du ein Video auch hochladen. Also, wer schon ein Google-Account hat oder bei Google Plus ist, der hat natürlich einen Zugang und kann den nutzen. Ansonsten müsst ihr euch noch einen beschaffen oder ihr meldet euch nochmal neu an, weil ihr für die Firma oder für euer Unternehmen einen weiteren Account anmeldet und damit den Privatbereich von euch mit dem Firmenbereich einfach trennen wollt. Macht auch Sinn, weil manchmal gibt es Privatvideos, die möchte man zwar hochladen, zeigt es aber eher Freunden und die haben in einem Firmenaccount nicht gerade sowas zu suchen.
Genau. Also auf jeden Fall diesen Nutzeraccount brauche ich, der ist entweder auf YouTube anzulegen oder wer einen Google Plus Account besitzt, der hat auch die Möglichkeit, sich einzuloggen dort auf YouTube. Was gibt es zu beachten? Ich finde, weil was ich manchmal sehe, ist, die Namen, die auf YouTube verwendet werden, sind noch aus einer alten Zeit und ich finde, wenn man schon den Nutzeraccount aussucht, sollte man sich einen sinnvollen Benutzernamen geben, weil der wird nämlich später sichtbar sein die ganze Zeit.
Ja, also wenn es um eine Firma geht, dann würde ich auch den Firmennamen nehmen als Name für den Konto, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also so ein Fake-Account bringt jetzt gar nichts, wenn ich wirklich seriös als Unternehmen auftreten möchte und möchte mich präsentieren. Das ist etwas, wo ich einfach versuche herauszufinden, was ist noch frei und was passt zu meinem Unternehmen oder was für einen Firmennamen kann ich verwenden, wenn ich eine GmbH bin und es gibt den Namen schon, kann ich ja mit der GmbH mich anmelden oder ähnliche Sachen. Da gibt es immer große Möglichkeiten, aber auf jeden Fall würde ich nicht irgendwas Abstraktes nehmen, was keinen Bezug zu meinem Namen vom Unternehmen hat.
Genau, also ein Bezug zum Unternehmen, am besten was Sprechendes ist, dem Firmennamen, vielleicht noch mit die Branche dazu, das empfiehlt sich. Was mache ich dann? Ich lade das Video einfach hoch.
Ja, du meldest dich an, dann bist du eingeloggt. Und dann gibt es irgendwo einen Button, wo steht, jetzt Video hochladen. Und dann wird ein geschützter Bereich geöffnet. Und dort ist dann eigentlich nur noch, wie man es immer kennt, ein Button zu betätigen, wo ich auswählen kann, wo das fertige Video aufgerufen wird. Bevor ihr aber das Video aussucht auf eurer Festplatte und dann der Plattform sagt, wo es hochgeladen werden kann, würde ich vorher noch überprüfen, ob der Dateiname ein sinnvoller Name ist. Weil schon da kann man die ersten Informationen in das Video einbinden, denn der Dateiname sollte zumindest kurz beschreiben, was es eigentlich zu sehen ist oder was für Schlüsselwörter gut beschrieben dem Video entsprechend zugewiesen werden könnte.
Genau, also sich überlegen, worum geht das Video, was macht man, das in den Dateinamen reinpacken und dann erst hochladen. Dann beim Hochladen kann ich verschiedene Felder angeben, nämlich zum Beispiel den Titel, eine Beschreibung und ich kann die sogenannten Tags vergeben. Beginnen wir mal mit dem Titel, Thomas. Der Titel ist unheimlich wichtig, um später gefunden zu werden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was hat unser Hörer gerade vor mit dem Video. Vielleicht will er das nur einbinden, dem geht es gar nicht so drum, gesucht oder gefunden zu werden auf YouTube. Aber es schadet ja auch nicht, gefunden zu werden.
Nein, auf jeden Fall ist das sinnvoll. Und der Titel sollte zwei Funktionen erfüllen. Zum einen sollte er aussagekräftig sein. Also man sollte mit dem Titel schon ziemlich gut erkennen, was erwartet mich da eigentlich. Und zum anderen sollte er die gewissen Schlagwörter beinhalten, wo die meisten danach suchen würden, wenn ich irgendwo so eine Information abrufen möchte auf so einer Videoplattform. Das heißt, ich versuche prägnant irgendwo etwas zu finden, was ein bisschen neugierig macht, was Schlüsselwörter beinhaltet und was mir auch das erste Gefühl vermittelt, was sehe ich da eigentlich?
Genau, also ich suche mir ein paar sinnvolle Wörter aus, die ich in den Titel reinschreibe, die möglicherweise auch noch Lust auf mehr machen, die neugierig machen können und lasse das dann erstmal so stehen und dann gehe ich zur Beschreibung über.
Ja, beim Titel will ich noch ganz kurz sagen, Es sollte aber ein sinnvoller Satz ergeben, also ein halber Satz ergeben, also nicht Schlagwort, Schlagwort, Schlagwort und dann einfach nur irgendwelche Wörter aneinander rein. Also sollten schon so ein bisschen fließender Text sein. Das ist ganz wichtig. Und wie du recht hast, danach ist unten drunter das große Feld, wo ich die Beschreibung des Videos einführe. Und da sollte ich auf jeden Fall niederschreiben, einige Zeilen, was erwartet denjenigen in diesem Video. Weil auch dieser Text wird ausgelesen von der Plattform, wenn jemand danach sucht. Also es wird nicht nur der Titel hergenommen, wenn man versucht, irgendwo ein Video zu finden, sondern auch der beschriebene Text ist ein Teil davon, dass man später gefunden wird. Und da kann man ins Detail gehen und kann mal richtig runterschreiben, was eigentlich alles auf dem Video zu sehen ist oder was man erwartet.
Genau, und in dieser Beschreibung fällt uns immer wieder eine Sache auf, die die Leute vergessen. Also klar, erstmal schreibe ich rein, was mich in dem Video erwartet. Aber eine Sache, die selten gemacht wird oder erstaunlicherweise selten außerhalb dieser Online-Marketing-Community ist, reinzuschreiben, wo man weitere Informationen findet.
Korrekt. Und das ist ganz wichtig, weil nichts ist besser, als jemand mit einem Video zu begeistern und ihm dann die Möglichkeit zu geben, und hier kannst du noch weitere Informationen von uns bekommen, weil wir haben das Video produziert, um irgendetwas zu erreichen. Und mehr Informationen findet man meistens auf der Website des Unternehmens. Also liegt es schon mal nahe, dass man die URL-Adresse, also eure Internetadresse, mit in die Beschreibung reinnimmt. Und zwar die komplette. Mit HTTP, Doppelpunkt, Doppelflash und das ganze Ding reinkopiert. Weil dann wird es später, wenn es hochgeladen ist, auch zu einem Link. Und man kann, wenn man draufklickt, wirklich sich weiterleiten lassen zu eurer Webseite, wenn man noch weitere Informationen möchte.
Genau. Also das ist wirklich wichtig. Deswegen sage ich jetzt noch ein drittes Mal, die URL, die weiteren Informationen sollten in dieser Beschreibung eben drin stehen. Und dann kann man übergehen und diese Etiketten verwenden, die Tags, die sogenannten, und dort reinschreiben beispielsweise das Thema, das grobe Thema, meinen Firmennamen, was in dem Video zu sehen ist. Vielleicht auch die Mitbewerber reinschreiben. Inzwischen sind die Tags nicht mehr auf YouTube, nur so als kleiner Tipp nebenher, die Tags sind nicht mehr so richtig vorne auf der Plattform zu sehen. Deswegen kann man auch zum Beispiel die Mitbewerber reinschreiben. Im Quelltext sind sie zwar immer noch zu entdecken, aber ich glaube, es ist auch nicht verwerflich, da die Mitbewerbernamen reinzuschreiben. Es empfiehlt sich, wenn ich einen regionalen Bezug habe, die Region reinzuschreiben. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier aus dem Rhein-Main-Gebiet bin, sowas wie Rhein-Main reinschreiben, Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Groß-Gerau, was weiß ich, was da eben noch alles reinpassen kann. Und also dabei den Text auch nicht unbedingt geizen, aber jetzt auch nicht übertreiben. Es müssen keine 300 Text sein, aber ruhig sich mal 10, 20 einfallen lassen, die thematisch passend sind, über die ich nämlich später auch gefunden werde, wenn Leute andere Videos sich anschauen. Ne? Das kennt ihr mal bei YouTube, ist in der rechten Seitenleiste, sind andere Videos, oder wenn ein Video zu Ende ist, bekomme ich andere ähnliche Videos angezeigt. Das wird unter anderem über diese Tags gelöst.
Also ganz wichtig, Tags sind eine Art Schlüsselwörter, die ich aufbaue, oder Verschlagwortung der Videodatei.
Genau. Okay. Eine Verschlagwortung, eine sinnvolle Verschlagwortung, so ein bisschen wie aus dem Bibliothekswesen.
Und wenn wir schon dabei sind, Informationen irgendwo sinnvoll zu positionieren, noch kurz ein Blick zurück. Wir hatten letztes Mal ja mit der Software einiges besprochen. Bei Softwareentwicklung oder wenn ihr etwas schneidet mit eurem Video, kann man unter anderem auch Texte ins Video einbinden. Und es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr eine Firmenpräsentation habt, ein Produkt präsentiert oder irgendwas eurem Shop zeigt, eure URL am Ende des Videos nochmal einzublenden. Zumindest am Ende des Videos, dass man auch da weiß, hey, da kann ich irgendwie jetzt neue Informationen bekommen. Und wenn jemand die Idee hat und sagt, ach, ich würde es gerne die ganze Zeit gerne drin haben, oben rechts oder oben links kann man die URL auch die ganze Zeit konstant einblenden lassen, wenn es nicht zu groß ist und nicht stört. Das hat nämlich den Vorteil, wenn jemand anderes das Video bei seinem Blog einbindet, ist mein Brand oder meine URL die ganze Zeit sichtbar.
Genau. Also zumindest am Ende des Videos sollte man unbedingt tatsächlich einmal den Brand in groß mal anzeigen und unten eben die URL. Wir hatten ja, glaube ich, in der Eingangssendung zu dem Thema Videomarketing hatten wir damals, erinnerst du dich noch, diese Valco-Transporte gezeigt. Und die haben die ganze Zeit eigentlich nur mit den Boxen, die im Hintergrund zu sehen waren, war ihr Brand drin. Aber erst am Ende kam da nochmal so ein Feld, nachdem das Video zu Ende war, eben wo dann stand Valco-Transporte und dann www sowieso.
Genau, also das ist so das Minimum. Aber man kann es auch konstant einblenden, weil das ist ja so wunderschön bei diesen Plattformen, auch Fremde können euer Video einblenden. Und wenn ihr jetzt als Idee hattet, Produkte zu zeigen, wie man sie anwendet, also Erklärvideos zu produzieren, werden wahrscheinlich auch andere Leute diese Videos bei sich einblenden, wenn es thematisch in den Blog passt. Und dann kann man sehr viel Reichweite außerhalb der Videoplattform YouTube noch erhalten. Und das ist natürlich fantastisch fürs Marketing, weil man wird dann auf mehreren Plattformen präsentiert.
Genau, und generell jetzt, ich weiß nicht, sind wir mit dem Hochladen, sind wir eigentlich soweit, denke ich mal, fertig. Man kann halt noch solche Optionen reinlegen, wie das Datum des Drehtags oder wo das Ganze gedreht wurde, also das regional festhalten. Das ist vielleicht interessant, wenn ich einen regionalen Bezug habe. Wenn ich mehr so auf nationaler Ebene arbeite, würde ich das wahrscheinlich eher nicht verwenden. Die anderen Sachen lassen wir mal außen vor, denn Thomas und ich haben noch vor, in der Zukunft irgendwann mal ein paar richtige YouTube-Folgen zu machen, in denen wir dann ganz detailliert darauf eingehen, wie man sich so einen Kanal anlegt, wie man den befüllt, worauf man achten kann, damit man dann gefunden wird. Aber das machen wir später. Jetzt an der Stelle, was mache ich denn, wenn ich das Video jetzt oben veröffentlicht habe? Na, jetzt müssen natürlich die Nutzer kommen. Wenn ich die Titel und die Tags und so weiter vergeben habe, werde ich gefunden. Aber das Schöne an solchen Plattformen wie YouTube oder Vimeo oder wie sie alle heißen, ist ja, dass ich diese Videos in meine Webseite einbetten kann. So wie du es gerade erklärt hast, dass es auch auf anderen Seiten eingebettet werden kann, kann ich das ja nutzen, ohne große Kenntnisse, um das Video in meine Webseite einzubetten.
Genau, also man kann es eigentlich benutzen, damit man seinen Shop oder seine Webseite noch mit zusätzlichem Content ja, bereichern kann. Und wenn man nicht genau weiß, wie das geht, mit einem eigenen Player einzubinden, sind solche Plattformen die gute Alternative. Man kann es ja auch sogar so machen, glaube ich, die Einstellung, dass du deine Videos privat machst und nur für bestimmte Bereiche freigibst. Also kann man sehr viel Einstellungen machen. Aber gehen wir mal von einem Standard aus. Ich lade jetzt 10 Videos hoch, die ich gedreht habe, von Produkten. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich unter Teilen gehe und das Video ist schon online, mir einen Code runterzuladen und diesen Code in meine Webseite einzubinden. Und somit habe ich zusätzlich bei der Produktbeschreibung noch ein Video von YouTube drin, das aber eigentlich mein Produkt präsentiert. Und ich benutze YouTube eigentlich nur als Plattform, um die Daten entsprechend zu verwalten und zu präsentieren.
Also so als Hosting meinst du?
Genau. Wo es eingebunden wird, ist dann letztendlich egal, weil ich kann den Code wunderbar überall auf meiner Webseite verwenden.
Ja, was ich aber allerdings wichtig finde an der Stelle zu erwähnen, ist, dass man natürlich sich damit auch der Willkür Googles bzw. YouTubes ausliefert. Ne? Wenn YouTube etwas verändert in ihrem System, bin ich direkt davon abhängig. Also das Thema, wo hoste ich meine Videos, ist ein eins, das man relativ lange von mehreren Seiten aus beleuchten kann. Also YouTube ist eine Möglichkeit. Das Problem ist, ich kriege das Branding von YouTube nicht gänzlich raus und manchmal verändert YouTube auch den Code, also diesen Quelltext, mit dem ich das einbette. Und was vorher noch relativ ohne Branding war, ist von einem Tag auf den anderen plötzlich mit YouTube gebrandet. Das möchte ich ja nicht immer haben auf meiner also wenn ich das in meine Plattform einbette. Ne? Das andere Ding, was halt ein bisschen schwierig mit YouTube-Videos ist, am Ende werden normalerweise an einem Video, wenn ich das nicht abstelle beim Einbetten, werden ähnliche Videos angezeigt. Jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum. Wir sind diese Transportgesellschaft, von der wir es vorhin noch mal kurz hatten. Ich lade dort mein Video hoch auf YouTube, weil ich mir einfach die Hostinggebühren sparen möchte oder nicht weiß, wie ich so einen Player einbauen möchte. Also ich nutze YouTube. Dann schaut sich ein Nutzer auf meiner Website dieses Video bis zum Ende an, lässt es bis zum Ende laufen und bumm, bekommt er dann ähnliche Videos angezeigt. 9 Stück sind es häufig. Und was ist, wenn dann dort plötzlich meine Mitbewerber drin auftauchen? Weil die so clever waren, ihre Videos so zu optimieren, dass sie auf meins gematcht werden, also dass sie bei meinen angezeigt werden. Das lässt sich ausstellen derzeit, aber es kann sein, dass morgen YouTube sagt, nee, das ist ja nicht gut für uns, weil wir wollen ja, dass die Leute weitere Videos sehen auf YouTube und dann klicken sie da drauf, also machen wir das an. Das ist die Gefahr, wenn du bei YouTube hostest.
Das ist immer die Gefahr, wenn du zu 100% Technik von jemand anderem Anbieter übernimmst. Dann ist wirklich so, wenn du sagst, ich möchte gerne sauber auf meiner Webseite die Präsentation haben, dass du dein Video dann soweit entsprechend in ein Format abspeicherst, dass dein eigener Player auf deiner eigenen Webseite das Video darstellen kann. Geht ja auch. Es gibt ja gewisse Anbieter, die können das. Da kannst du Player kaufen, mieten, verschiedene Systeme gibt es da. Und dann kannst du es nur auf deiner Webseite zeigen und dann bist du unabhängig. Natürlich kann man auch zusätzlich viele andere Videoplattformen benutzen, um die Kommunikation zu steigern. Aber auf der eigenen Webseite ist man dann völlig unabhängig von solchen Anbietern.
Ja, also da gibt es zum Beispiel das haben wir, oder haben wir, glaube ich, immer noch im Einsatz. Du auch, ne? Den JW-Player.
Den habe ich auch bei manchen Projekten drin, ja.
Das ist aber gar nicht das, was wir jetzt aktuell auf unseren Webseiten verwenden, weil der nämlich plötzlich irgendwann gesagt hat, also der JW-Player vielleicht mal ganz kurz, es ist einfach nur eine Software, die man sich auf die Webseite hochlädt und dann lädt man das Video irgendwo hin, sagt diesem Player, das Video liegt dort und dann hat man seinen eigenen YouTube-Player, der komplett autonom arbeitet, unabhängig von YouTube oder irgendwelchen anderen Sachen. Man braucht natürlich dann den Platz auf seinem eigenen Webserver. War eine super Lösung bis vor ein, zwei Jahren. Nur die haben jetzt irgendwann ihr Lizenzierungsmodell verändert und wollen jetzt plötzlich nicht einmalig Geld sehen, sondern wollen jedes Jahr Geld sehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Ich glaube, $100 wollen die für die Lizenzierung.
Ich glaube, es hängt von dem Lizenzpaket ab. Wie viele Lizenzen, wie viele Webseiten du haben möchtest. Also es gibt gewisse Geschäftsmodelle bei denen und da muss man mal gucken, ob man damit irgendwo einen Schnittpunkt findet. Vom System her oder von der Technik finde ich es sehr angenehm. Man kann sehr viele Sachen einstellen, aber wenn man überhaupt keine Kenntnis hat, kriegt man trotzdem mit etwas einfacher technischen, ja, oder einem einfachen technischen Verständnis die Sache ganz gut zum Laufen. Aber wie gesagt, ob die Monetarisierung zu einem passt, das muss jeder selbst entscheiden.
Ja, also wie gesagt, ich fand das ärgerlich für ein Stück Software, das im Prinzip einmal installiert wird und dann nicht mehr angefasst wird, jedes Jahr dafür zu zahlen. Habe mich dann damals umgeschaut und es gibt also verschiedene andere Möglichkeiten. Das andere Extrem von YouTube, das kostenlos ist, also ein Beispiel, es gibt natürlich viele Anbieter, aber eins, das mir jetzt in den Kopf kommt, ist Vistia, nennt sich das. Das hat hochprofessionelle Player, die angemietet werden können. Allerdings ist mal, ich weiß jetzt nicht, ich glaube bei $200 im Monat oder sowas geht das los. Aber in diese Player kann man zum Beispiel Buttons einbauen, also Knöpfe einbauen, wo man draufklickt und dann kann man irgendwas kaufen oder auf ein anderes Video weitergeleitet wird. Also es sind sehr, sehr feine Player, inklusive dem Webhosting auf einem professionellen Level. Wer viel mit Videos macht und viel auch mit Videoverkauf machen möchte, der kann damit arbeiten, kostet halt entsprechend viel. Und es gibt so eine Zwischenlösung, das ist das, was wir jetzt auf der einen Plattform verwenden von Vimeo. Das ist auch so eine Plattform wie YouTube, da gibt es in kostenloser Version. Da gibt es auch Vimeo Pro, das kostet glaube ich auch 200-300 Euro, allerdings im Jahr, nicht im Monat, wie bei Vistia. Und diese 200-300 Euro, dann, ich weiß nicht, ich kenn die Zahlen jetzt nicht genau, aber man hat dann eben auch Full-HD-Möglichkeiten hochzuladen, kann einstellen, wem dieses Video angezeigt wird. Beispielsweise kann ich das auf Vimeo hochladen, aber niemand außer ich selbst darf es einbetten in die Webseite. Das ist beispielsweise, wenn ich Content habe, den ich eben nicht möchte, dass der woanders gezeigt wird, weil ich Erklärvideos habe meinetwegen und eben aus irgendwelchen marketingtechnischen Gründen nicht möchte, dass die woanders gezeigt werden. Dann kann ich also steuern, dass es nur bei mir angezeigt wird. Ich kann steuern, dass es auf Vimeo nicht anderen Leuten angezeigt wird. Also es ist versteckt, was bei YouTube beispielsweise nicht geht. Also nicht richtig. Man kann es zwar auf nicht gelistet stellen, aber nicht gelistet heißt nicht, dass man es nicht findet. Und also man findet es nicht über die Suche. Aber es gibt andere Wege, um an diese nicht gelisteten Videos zu kommen. Da gibt es noch bei YouTube das Private. Aber dann können nur 50 Leute drauf zugreifen oder nur 50 Mal drauf zugreifen. Und das kann man halt bei Vimeo ein bisschen mehr steuern. Ist finanziell in einem Rahmen, dass sich jedes Unternehmen, denke ich mal, leisten kann. Auch wenn man nur wenige Videos im Jahr produziert.
Korrekt. Aber es gibt ja auch andere Leute, die andere Strategien fahren. Und die möchten möglichst viel Reichweite erreichen, möglichst viele Leute haben, egal wo. Hauptsache das Video ist klasse. Nehmen wir an, du hast so ein bisschen Guerilla-Marketing-mäßig, so Viral-Marketing im Kopf. Und dann sind natürlich so große Plattformen wie YouTube und sowas genau die richtigen, weil da erreiche ich meine Leute. Deswegen muss man unterscheiden zwischen, möchte ich exklusiv eher bei mir dieses Video haben als individueller Content oder habe ich etwas produziert, wo ich raus auf die Masse gehen möchte, so viele Leute wie möglich erreichen. Und ja, da muss man halt selbst die Sache aussteuern, wie lade ich wo etwas hoch.
Genau. Also jetzt bei uns machen wir das also tatsächlich so, dass wir das auf Vimeo Pro hochladen. Dort ist es dann aber auch öffentlich und darf auch woanders eingebettet werden. Aber wir können diesen Vimeo-Player also auch optisch an unser Corporate Design anpassen. Das ist ja auch ein Vorteil. Bei YouTube ist der YouTube-Player so, wie er halt aussieht. Beziehungsweise man kann ihn, glaube ich, auch verändern. Also, aber das ist nicht mehr so trivial, da muss man ein bisschen recherchieren. Bei Vimeo kann man relativ einfach den Player sich an das Corporate Design anpassen, zum einen. Und ich habe eben die Möglichkeit auszuschalten, dass dort andere ähnliche Videos sind. Und dadurch, dass ich diese Plattform bezahle, können die es mir nicht auch einfach anschalten. So, gleichzeitig haben wir aber auch ein Interesse an der Verbreitung unserer Videos. Also nutzen wir zusätzlich noch einen Upload auf YouTube. Ne? Also wir machen beides. Nur diesen YouTube-Player binden wir nicht in unsere Webseite ein, weil wir den eben nicht vollends steuern können.
Perfekt, dann hast du ja beides irgendwie zusammengeführt, was ich eben erklärt habe. Und so muss auch jeder dann für sich entscheiden, was er mit seinem Video macht. Und ich denke, wenn man im Internet auch ein bisschen recherchiert nach seinem Thema, findet man auch ganz spezielle Nischen mit ganz speziellen Videoplattformen, wo auch noch interessant für den einen oder anderen sein kann, neben den ganz großen. Und somit, Carlos, schließt sich das Thema Video für diese kleine Serie.
Ja, ich denke, Videomarketing beenden wir noch nicht ganz, aber erstmal dieses grobe Thema haben wir ja jetzt in 4 Sendungen sind es, glaube ich, jetzt gewesen, besprochen. Vielleicht machen wir für den nächsten Dienstag nochmal eine Kampagnenbesprechung. Was hältst du davon?
Ja, vielleicht noch sogar 2, wenn wir noch ein 2. reinkriegen, dass man noch sieht, was andere geschafft haben oder wie sie vorgegangen sind, dass man da noch so einen Abschluss kriegt, was alles so möglich ist. Aber lass uns mal gucken. Nächsten Dienstag.
Genau. Nächsten Dienstagmorgen gibt's wieder die neue Guerilla-Show. Das waren
Thomas von Stetten
und ich, Carlos Sansegundo. Bis nächste Woche Dienstag.
Ciao.
Die Guerilla-Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla-Show.